Ich lese den Predigttext aus Offenbarung 2, die Verse 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir für diesen schönen neuen Morgen, den du uns schenkst und an dem wir uns versammeln dürfen, um auf dich und dein Wort zu hören. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und liebst und dass wir eine persönliche Beziehung zu dir haben dürfen, weil du deinen geliebten Sohn gesandt hast und er durch Kreuz und Auferstehung eine volle Erlösung und Heil für uns geschaffen hat. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir zu dir reden dürfen als dem Schöpfer der Welt. Danke, dass du uns hörst und dass wir wissen dürfen, du hast einen Plan mit deiner ganzen Schöpfung und wirst mit diesem Plan ans Ziel kommen. Und du hast auch einen Plan mit einem jeden Einzelnen von uns. Danke, Vater, dass dir nichts aus der Hand gleitet, dass du derjenige bist, der die Herzen und Nieren erforscht, der uns liebt und sich in seiner Gnade zu uns herabgeneigt hat. Danke, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Wir bitten dich für all die, die auch über Internet mit uns verbunden sind, die auf Tonträgern die Verkündigung hören. Wir bitten dich für die, die unsere Kinder und Jugendlichen, die sich in den verschiedenen Gruppen treffen, belehren. Schenke ihnen Vollmacht und Freimütigkeit, dein Wort zu sagen. Wir danken dir, Vater, dass wir in allen Dingen auf dich hoffen und trauen dürfen und bitten dich nun für diese Stunde. Segne Rainer Wirth, schenke ihm Kraft und Vollmacht, dein Wort uns so zu sagen, wie du es haben willst. Danke nun für deine Gegenwart. Amen.
Amen. Haben Sie es vor einigen Tagen mitbekommen? Es war eine ganz schockierende Meldung, die durch die Medien ging. Auf das Wort einer Prophetin und Sektenführerin verhungerte ein 16, 17 Monate altes Kind. Es war wohl so, ist schon einige Jahre her, dass in dieser Sekte in den USA eine Gemeinschaft war, die auch zusammenlebte. Und das kleine Kind sagte beim Beten zum Essen nicht Amen. Daraufhin diagnostizierte die falsche Prophetin, dass irgendwie eine dämonische Belastung vorliegen könnte und verordnete dem Kind durch Fasten diesen Dämon auszutreiben. Ergebnis war, nach einer Woche das Kind starb. Aber noch nicht zu Ende mit den schrecklichen Dingen. Sie sagte dann, Gott möchte dieses Kind nun auferwecken und die ganze Gemeinschaft soll dafür beten. Und der Mutter sagte sie, sie soll das Kind wieder ins Leben säugen. Auch unser heutiges Sendschreiben hat es mit einer falschen Prophetin zu tun. Wie ein roter Faden zieht sich ja das Falschprophetentum durch die Heilige Schrift und durch die Geschichte. Sendschreiben an die Gemeinde zu Thyatira. Nun, Thyatira, das war eine Handels- und Industriestadt, die vor allem wegen ihrer Purpurfärbereien bekannt war und auch ein Stück weit reich geworden ist, denn die Herstellung und der Vertrieb von Purpur war ein einträgliches Geschäft. Und sie alle kennen eine Dame, eine Frau aus der Bibel, die aus Thyatira stammt und auch mit dem Purpurgeschäft zu tun hatte. Sie lebte aber nicht mehr in Thyatira, sondern es war Lydia aus Philippi. Lydia, die Purpurhändlerin, die Purpurkrämerin. Sie kam ja zum Glauben in einer ganz wunderbaren Art und Weise. Nun, wie die Gemeinde in Thyatira entstanden ist, wissen wir nichts. Es ist interessant, es ist eigentlich eine recht unbekannte Gemeinde. Und wir sind natürlich viel zu viele, als dass wir das machen hätten können. Aber es wäre interessant gewesen, wenn ich Sie gefragt hätte, was wissen Sie eigentlich aus dem Sendschreiben zu Thyatira? Na gut, bei Sendschreiben kann man immer sagen, der Herr sagt, schreibe, und wer ein Ohr hat, der höre. Aber was hätten wir wirklich inhaltlich gewusst? Wahrscheinlich nicht viel. Und doch ist es das längste Sendschreiben. Es ist so wunderbar, dass Gott das wenig Beachtete, das Geringe würdigt vieler göttlicher Worte. Und jedes Gotteswort ist ein Stück Brot für den inneren Menschen. Wenn Gott nicht reden würde, könnten wir einpacken. Es ist Gnade. In der Welt, in den Augen der Welt war das nichts Besonderes. Aber Gott gibt ihr viele Worte. Was sagt nun der erhöhte Herr der Gemeinde zu Thyatira? Und wir wollen an unserem bewährten Skelett entlang gehen und zunächst den Schreibbefehl und die sogenannte Selbstprädikation betrachten. Ich brauche das jetzt ja nicht mehr erklären. Eigentlich müssten Sie es ja alle jetzt schon auswendig können. Und dem Gesandten, wir haben auch schon gesagt, das ist kein Engel, sondern der Vorsteher der Ältestenschaft, der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, das einzige Vorkommen des Sohnes Gottes in der Offenbarung, der Bezeichnung des Sohnes Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Nun, der Herr sagt, du hast es nicht mit irgendjemand zu tun, sondern mit mir, dem Lebendigen selber, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der zu Rechten der himmlischen Majestät sitzt. Er hat Augen wie eine Feuerflamme, das heißt, er hat einen Blick, der alles erkennt und der alles auch prüfen kann im Feuer. In Vers 23 heißt es, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Das heißt, Gott kennt die innerste Motivation und unsere innersten Gedanken. Schauen Sie, wir können vor der Gemeinde, wir können vor Menschen, wir können selbst in der Familie, da wird es allerdings schwieriger, schauspielern. Vor Gott nicht. Vor Gott nicht. Er kennt unsere innersten Gedanken, unsere Motivation. Es ist kein Theater möglich. Nun, was sagt der Herr dieser relativ unbedeutenden Gemeinde, also unbedeutend jetzt in der Sicht der Welt und auch in der Kirchengeschichte, in dieser nicht so besonders bedeutsamen Stadt? Wie sieht der geistliche TÜV-Bericht aus? Ich muss kurz, bevor wir gleich die göttlich-geistliche Diagnose lesen, sagen, dass es Gott ja immer darum geht, um die Gesamtgemeinde. Gott hat ja immer einen Gesamtplan. Gott hat einen Heißplan. Das liegt uns hier auf der Langensteinbacher Höhe natürlich besonders am Herzen, dass es Gott immer ums Ganze geht. Und dass die Völker, dass Israel und dass auch die Gemeinde nur eine Rolle in diesem Gesamtplan spielen. Also nur kann man streichen, sie spielen eine Rolle. Also es geht Gott ja bei der Gestaltung der Gesamtgemeinde, der universellen Gemeinde weltweit zu allen Zeiten, seit Christus gekommen ist, bis er wiederkommen wird, darum ein Werkzeug sich zu schaffen für die Durchführung seiner Heißpläne in den zukünftigen Weltzeiten. Und von dieser gesamten Gemeinde, von dieser universellen Gemeinde ist Thyatira ein kleiner Teil damals gewesen. Gott will sie zurechtbringen. Gott will sie wieder einrenken. Gott will sie wieder dienst- und funktionsfähig im guten Sinn machen, auch zu ihrem eigenen Heil und Segen, damit das Gesamte wieder wachsen kann, damit er mit seinem Gesamtplan einen Schritt vorankommt. Zunächst einmal, die Gemeinde erhält viel Lob. Wir haben gleich das große Dreigestirn des Neuen Testaments, diesen heiligen Dreiklang, Glauben, Liebe, Hoffnung. Es wird ein bisschen anders gesagt. Hier wird vom Ausharren gesprochen, eine spezielle Form des Wartens, des Aushaltens, der Geduld in der Hoffnung. Also mit anderen Worten, sie hat einen langen Atem. Diese Dinge werden lobend erwähnt. Und es wird sogar eine Zunahme der Glaubenswerke festgestellt, konstatiert. Bei Ephesus, wenn Sie sich noch ans erste Sendschreiben erinnern, war es ja umgekehrt. Da sagt der Herr, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe und den ersten Eifer in den Glaubenswerken verlassen hast. Bei Thyatira eine Zunahme der Glaubenswerke. Lesen wir noch einmal aus der Urkunde Gottes, Vers 19. Ich weiß um deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, deine Geduld und dass du deine letzten Werke, und dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Klingt gut. Ist auch gut. Aber jetzt kommt ein ganz gewaltiger Tadel. Viel Lob, viel Tadel, massiver Tadel. Ich habe vieles gegen dich. Das Viele steht nicht in allen griechischen Handschriften, aber es ist inhaltlich auf jeden Fall richtig. Viel Lob, aber viel Tadel. Und bevor wir diesen Tadel, diese Kritik des erhöhten Herrn, der ja zur Rechten der himmlischen Majestät sitzt und Johannes beauftragt hat, diesen Brief an die Gemeinde zu schreiben, in der Person des Gemeindeleiters, das ist ja so wunderbar, dass der Herr nicht nur einfach kritisiert und sagt, also ich sage es einmal so ganz verkürzt, ihr seid, was das geistliche Leben betrifft, unmöglich, Kraut und Rüben, Hopfen und Malz verloren, auf Nimmerwiedersehen, euer Jesus. Ja, wer könnte Gott hindern? Aber wenn Gott kritisiert, und so müssen wir auch die Sendschreiben verstehen, wo es ja gar nicht so sehr um die Errettungsgnade geht, sondern um die Dienstgnade, um das Leben in der Berufung, um das Wachsen des Glaubens, wo Jesus massiv kritisiert, auch in unserem Leben, da dürfen wir wissen, dass immer seine helfende Hand da ist, seine Arme offen sind. Es ist nicht nur Kritik einfach so, um kaputt zu machen, um das festzustellen. Das wollte ich mal gesagt haben. Manche Christen machen es ja so. Die knallen die Dinge hin und das war's dann. Und manche lassen andere Christen ein Leben lang nicht mehr aus bestimmten Schubladen. Das ist schade. Jesus bietet immer auch den Ausweg an, die Lösung. Sie haben Probleme. Sie stecken in Sünden, sie stecken in Nöten, sie stecken in Sorgen. Es gibt einen lebendigen Weg. Jesus. Die Gemeindezucht wird insbesondere kritisiert, sie ist mangelhaft. Das wäre interessant, ich war ja immer versucht, ich habe schon mal gesagt, mal einen Brief aufzusetzen an unsere eigene Gemeinde. Und das sollte man vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht machen, denn man ist ja A, nicht der Herr, der schreibt ja solche Briefe, aber für sich selber könnte man ja ihn mal schreiben. Aber noch wichtiger als den Brief an die eigene Gemeinde wäre der Brief an sich selber. Und das wäre mal gut, vor dem Angesicht Gottes stehen zu bleiben. Wir haben von der Stille gesungen. Vor dem Angesicht Gottes stehen zu bleiben, ein leeres Blatt zu nehmen, machen Sie es nicht zu klein. Und dann linke Spalte, was könnte der Herr in meinem Leben loben? Und ob Sie den Strich dann genau in der Mitte machen müssen, oder ob Sie ihn ganz nach links rücken müssen, um viel Platz zu haben für das, was der Herr in Ihrem Leben nicht loben könnte, das weiß ich nicht. Aber es wäre ein Stehen vor Gott. Scharfe Anklage. Es geht wieder die falsche Toleranz und das Treiben einer falschen Prophetin inmitten der Gemeinde, ohne dass eingegriffen wird. Seele der Bewegung war eine Frau namens Isabel. Doch, ich habe vieles gegen dich, weil du die Frau Isabel gewähren lässt, wenn sie vorgibt, selbst Prophetin zu sein und lehrt. Die Frau war also Prophetin und Lehrerin in der Gemeinde und meine Sklaven irreführt, nämlich durch ihre Irrlehre. Und jetzt, was hat sie gesagt? Zu Huren, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Massiv. Wer war Isabel? Was lehrte sie? Nun, sie muss eine populäre Verkündigung gewesen sein, die für sich nach dem Apostelamt die zweithöchste Autorität in der Gemeinde in Anspruch nahm. Wir haben ja im Epheserbrief im 4. Kapitel, im 11. Vers, so die Leitungsdienste in der Gemeinde. Da werden 5 Leitungs- oder Führungsdienste aufgezählt, die die anderen Heiligen anleiten sollen. Da wird als erstes genannt der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und der Lehrer. Und nun sagt sie, sie ist eine Prophetin und sie ist eine Lehrerin. Zweithöchster Dienst. Und was für ein Schock, Sie müssen sich ja vorstellen, Da wurden ja real Briefe versandt, zwar nicht mit der Deutschen Bundespost, aber ich glaube, die heißt schon gar nicht mehr so, also jedenfalls mit dem Unternehmen, das Briefe befördert. Das ging damals ein bisschen anders, aber es wurden auch Briefe versandt. Und dann hat der Gemeindeleiter diesen Brief aufgemacht und den hat es wahrscheinlich schon in seinem Kämmerchen einmal rückwärts gehauen und dann ist er mit diesem Brief vor die Gemeinde getreten, vielleicht nur eine Hausgemeinde, ich weiß es nicht, wie groß die Gemeinde war, und dann wurde das gelesen. Und dann saß da die Isabel-Gruppe, also ich nicht sie jetzt, also ich gucke jetzt mal nur einfach so irgendwo hin, ja, da saß da die Isabel-Gruppe, diese populäre Verkündigung mit ihren Anhängern, ihrer Fangemeinde. Isabel, Isabel, Isabel hatten die auf ihre Fahnen geschrieben. Ist ja immer ein Problem, wenn man einen Menschen in der Gemeinde verherrlicht. Gott will das nicht. Nie. Ist immer ein Absturz. Das war die Isabel-Fraktion. Und jetzt sagt der Gemeindeleiter zu dieser Frau, die ja gar nicht Isabel hieß, und nennt sie mit dem Namen der Baals-Verführerin des Alten Testaments Isabel. Was für ein Schock. Die haben vielleicht gedacht, ist doch alles in Ordnung. Unsere Prophetin ist wunderbar, wir sind dem Herrn froh und dankbar, dass wir sie haben und dass sie uns den Weg weist in diesen schwierigen Verhältnissen des ersten Jahrhunderts. Und nun schreibt Gott persönlich einen Brief und nennt sie Isabel. Wer könnte die Frau gewesen sein? Wir wissen es nicht. Die einen denken an eine berühmte Wahrsagerin, Sibylle Sambete, die zu der Zeit in Thyatira gelebt hat. Andere denken an eine Geschäftsfrau wie Lydia, wieder andere, aber das ist vielleicht ganz schwach zu begründen, an die Frau des Leiters der Gemeinde, also die Bischofsfrau, wir wissen es nicht. Es war jedenfalls eine Frau mit angeblich charismatischer Erleuchtung. Und sie lehrte faule Kompromisse hinsichtlich der gewerblichen Innungen und der Handwerkerzünfte. Es war so, wie es heute auch ist. Viele Geschäfte, die wurden nicht so auf den offiziellen Wegen abgeschlossen, sondern da gab es Feiern und die Honoratioren der Stadt, die Mächtigen und die Reichen und die Einflussreichen. Man traf sich, man aß zusammen, man feierte zusammen und da wurden die eigentlichen Dinge geregelt. Und man kannte sich. Ja, so ein Netzwerk, das brauchen Geschäftsleute im gewissen Sinn. Aber jetzt kommt das Problem für die Christen, für die Gläubigen. Diese Geschäftsessen, diese Feiern fanden ganz oft statt in den Göttertempeln, zu Ehren der Götter. Das waren also Götzenfeste. Und da wurde dann nicht nur Geschäftliches besprochen, sondern dann wurde dann anschließend, wie es auch bei manchen Geschäftsessen heute noch so ist, kräftig gebechert, gesoffen und danach gab es dann allerlei sexuelle Freizügigkeit. Das war das Problem für die Christen. Wie kann ich mein Geschäft betreiben, Handwerker sein? Ich muss doch da irgendwie partizipieren, ich muss doch irgendwie mitmachen, damit ich Aufträge kriege. Ich muss doch irgendwie leben, ich muss doch meine Familie versorgen. Jetzt sind es aber Feste zu Ehren der Götter. Da kann ich doch als Christ nicht hin. Da wird da gehurt, da wird da gesoffen, da kann ich doch nicht hin. Und jetzt kommt Isabel, die Prophetin des Herrn, und sagt, wenn du wirklich gereifter, gestandener Christ bist und wirklich verstanden hast, was die Freiheit in Christus ist, dann darfst du das. Es ist geradezu ein Kennzeichen deines gewachsenen Christseins, deines Verstandenhabens, der Freiheit in Christus, dass du das darfst. Und sie mögen sagen, das schlägt doch dem Geistlichen fast den Boden aus. Nein, das hat sich durch die ganze Geschichte der Kirche und Gemeinde hindurchgezogen. Und ich habe Ihnen ja schon von jenem Leiter erzählt, der einem Bruder gesagt hat, der in einer unguten, hurerischen Verbindung war. Was ist Hurerei? Hurerei ist jedes sexuelle Verhältnis außerhalb der Ehe. Und der ihm gesagt hat, als Leiter und Verkündiger einer Gemeinschaft, wenn du wiedergeboren bist, ist das okay. Gibt es auch heute. Und nicht wenige haben damit zu tun. Nicht mitmachen bedeutete geschäftliche Nachteile zu haben, ein geringeres gesellschaftliches Ansehen, Verachtung, Ausgrenzung, vielleicht sogar noch mehr. Und nun Isabel, Gerhard Meyer sagt, bot sie hier nicht einen wunderbaren Weg des Lebens? Ihre Lehre war verführerisch mit ihrem Plädoyer für Anpassung und Partizipation am Leben und nun müsste man sinngemäß einsetzen der multireligiösen Mehrheit. Und genau so eine Zeit haben wir im 21. Jahrhundert wieder. Mehr und mehr. Eine multikulturelle Gesellschaft. Und es ist verführerisch, sich anzupassen, um partizipieren zu können. Anzupassen, um partizipieren zu können. Wir gehen immer mehr diesem babylonischen Religionssynkretismus entgegen und wir sagen nicht zum ersten Mal, wir haben aus verschiedenen Zusammenhängen den Eindruck, das erste Jahrhundert kommt wieder, nur global und umfassend und technisiert. Isabel, du kannst gerne mitmachen. Ein zur Befreiheit berufener Christ, der darf das. Sie sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Schauen Sie, und da müssen wir sehr auf den Text achten. Sie lehrt das. Es ist nicht so, dass das so ein bisschen unter der Decke war. Ja, also ist auch nicht so ganz koscher, was da so läuft, aber es ist alles nicht so offenbar. Nein, ganz offen hat sie sich auf die Kanzel der Gemeinde gestellt und hat gesagt, in der Freiheit des Christus, es ist in Ordnung. Es ist geradezu ein Mündigkeitszeichen. Nur die engstirnigen, buchstabengläubigen, gesetzlich hängengebliebenen, die wissen das noch nicht. Wir dürfen das. Es ist interessant, dass es in Thyatira von der Schrift her zwei Grundpersönlichkeiten gibt, die beide Frauen sind. Einmal haben wir so in ganz positiver Weise die Lydia, diese reiche Frau, die auch mit den Archonten, den Oberbürgermeistern in Philippi bekannt war und die so vermögend war und so viel Potenzial hatte, dass sie die ganze Gemeinde aufnehmen konnte und bewirten konnte. Eine Dienerin des Herrn. Und auf der anderen Seite die Isabel, die war als Prophetin des Neuen Testaments in Thyatira. Wir müssen volles und dürfen volles Verständnis haben für Menschen im Kampf und in der Not mit der Sünde. Ich habe es eigentlich schon falsch gesagt. Als Seelsorger sollte man nicht vom Kampf gegen die Sünde sprechen. Denn das lehrt das Neue Testament, dass wir nicht gegen die Sünde kämpfen können. Wir unterliegen immer. Wir können nicht gegen die Sünde kämpfen. Wir können nur zu dem laufen, der die Sünde überwunden hat und der Sieger ist, Jesus Christus. Also Christus kämpfen lassen, das ist ja das Geheimnis. Aber wir dürfen volles Verständnis haben, wenn in der Seelsorge Menschen kommen, die sagen, ich komme mit dem oder jenem nicht zurecht. Tiefes Erbarmen, es ist doch in der Seelsorge nicht so, dass da ein Perfekter einem Sünder begegnet. Der nun, sagen wir mal, von oben herunter auf, du musst es halt lassen und das kann man und da muss man sich bemühen, sondern da begegnen sich doch eigentlich zwei ganz arme Tröpfe, zwei Sünder und sie dürfen sich gemeinsam unter die Sünde stellen und dürfen gemeinsam Jesus um Hilfe anrufen. Also tiefes Erbarmen, aber lehrmäßige Rechtfertigung, das ist gar keine Sünde mehr, nie und nimmer. Nie und nimmer, das wäre Verrat an der Sache Jesu. Und wir haben Tendenzen in diese Richtung. Darf die Sache nicht mehr sein. Es wird geeiert bis zum Umfallen. Luther ist klar in der Sache, aber barmherzig gegen den Verfehler. Er sagt, das Leben mag wohl sündlich, gebrechlich und unrein sein. Aber die Lehre muss rein, heilig, laut und beständig sein. Im Leben mag es wohl fehlen, dass es nicht alles hält, was die Lehre will. Aber die Lehre, so sagt Christus, darf nicht an einem Titel oder Buchstaben fehlen. Ob das Leben wohl ein Wort oder eine ganze Zeile im Leben auslässt. Die Lehre muss rein bleiben. Und wer am Leben fehlt und gebrechlich ist, dann kann Gott Wohlgeduld haben und vergeben. Tiefes Erbarmen mit dem Kämpfenden und den Notstehenden. Aber wenn jemand kommt und Sünde als Nichtsünde bezeichnet und so seinen Lebensstil noch rechtfertigt, der Christus nicht gefallen kann, da dürfen wir in aller Klarheit sagen, das ist nicht die Lehre des Christus. Christus ist konsequent, aber auch barmherzig. Wir haben ja in den Sendschreiben eine Verfallslinie. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich, wenn ich die 7 Sendschreiben komplett Tutti Paletti ausgelegt habe, ein 8. mache, eben die kirchengeschichtliche Auslegung der Sendschreiben. Weiß es noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall eine Verfallslinie. In Ephesus, da wurden die Irrlehre der Nikolaiden und falschen Apostel scharf zurückgewiesen. Pergamon, wir haben vor 14 Tagen drüber gesprochen, da hat man es geduldet. Es war noch eine Randerscheinung, aber man hat es geduldet. Und der Gemeindeleiter und die Gemeinde bekommt ja von Christus den Vorwurf gebracht, dass sie da nicht entschieden eingreifen, dass sie da nicht konsequent sind. Jetzt sind wir die schiefe Ebene des Verfalls in einer Verfallslinie weiter runtergerutscht. Nun ist die Sünde, die Irrlehre offen da in der Gemeinde und keiner regt sich auf. Keiner regt sich auf. Ist schön, ist gut. War eine Weiterführung. angebliches Fülle-Evangelium, das in Wirklichkeit doch eine Irrlehre ist, wird frech, offen und beharrlich verkündigt und von weiten Teilen der Gemeinde akzeptiert. Und schauen Sie, man kann auch im eigenen Leben so eine Verfallslinie haben, im ganz persönlichen Leben durch Lauheit und Duldung von Sünde. Insbesondere die Duldung von Sünde im geschlechtlichen Bereich, wenn den Anfängen nicht gewehrt wird, gewinnt je länger, je mehr wir es treiben lassen Macht über uns. Es gibt im Talmud einen guten Gedanken dazu, wie etwas wachsen kann in unserem Leben, wie es klein anfängt, wir nicht entschieden genug in der Kraft Christi widerstehen und kämpfen. Im Talmud heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Man kann auch persönlich eine schiefe Ebene herunterrutschen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Plötzlich ist es dann normal im Geschäftsleben, dass man branchenübliche Praktiken anwendet, von denen der Staatsanwalt aber nichts wissen darf. Und dabei Christ ist und es okay findet. Wenn man am Anfang nicht konsequent ist in der Kraft Jesu, dann kann man ganz schnell von der Duldung in die alltägliche Praxis rutschen und am Schluss sich noch einreden, es wäre schon alles okay, andere würden es ja auch tun. Also wenn ich den Satz höre, man hat ihn auch schon selber gesagt, ich will mich jetzt da nicht drüber stellen, aber der Satz muss immer alle Alarmglocken aufleuchten lassen. Wenn ich für die Rechtfertigung meines Tuns, in dem Fall des fehlerhaften Tuns, sage, andere machen es doch auch. Da kann man zweierlei sagen, sind wir denn wie die Welt? Kann die Welt für uns ein rechtfertigender Maßstab sein? Nur weil die Welt es macht, können wir es auch tun. Dann haben wir nicht verstanden, was Christsein bedeutet. Herausgerufen sein zur Königswürde, wenn wir verstanden haben, was Christus mit uns vorhat, welche herrliche Berufung und Stellung, dann können wir den Satz nicht sagen, ich möchte leben wie die Welt und die Welt macht es auch, dann ist okay. Und zweitens, selbst wenn es auch Christen tun, ich kann doch meine eigene Fehlerhaftigkeit, mein eigenes vor Gott versagen, wo doch seine Arme offen sind, auch zur Umkehr nicht sagen, ich tue es weiter, weil es andere auch tun. Das ist doch eine erbärmliche Argumentation. Dieses Vergleichen, und dann steht mir doch ganz gut da. Ich habe mich mit Konrad Straub über dieses Thema unterhalten und er hat mich auf eine Dreierheit bei Watchman Nee aufmerksam gemacht. Das war so ein bisschen noch aus dem Gedächtnis, wir wussten nicht mehr, in welchem Buch das steht. Aber es kommt so in etwa hin. Erstens, man duldet es, zweitens, man lässt es treiben und drittens, man empfindet es als normal, als okay. Erstens, man spielt mit der Sünde. Eine weiche Versuchung wird nicht ernst genommen. Zweitens, man führt den guten Kampf des Glaubens nicht wirklich. Das eigentliche Leben soll unangetastet bleiben. Es Das Wissen, es ist nicht in Ordnung, aber man geht nicht entschieden dagegen an. Man leidet nicht wirklich mehr, man hat sich arrangiert, man hat nicht nur geduldet, man lässt es treiben. Also Sie müssen jetzt immer im Hinterkopf haben, die Gemeinde in Thyatira. Pergamon duldet es, Thyatira lässt es treiben und rutscht die schiefe Ebene vor uns herunter. Und wir haben das jetzt übertragen oder versuchen das zu übertragen in unser persönliches Leben. Man duldet es, weiß, dass es ein Fehler ist, dann lässt man es treiben. Und als letztes findet man es okay. Und hat das im Leben verfestigt. Praxis dann über Jahre und Jahrzehnte. Und dann ist es so schwer rauszukommen. Nochmal zurück zu Watchman Nee. Also die weiche Versuchung wird nicht ernst genommen. Der gute Kampf des Glaubens wird nicht geführt. Und drittens, und das ist sehr interessant, der Geist unterstreicht vermeintlich die Fehlhaltung. Man bekommt sogar von außen scheinbar Bestätigung. Ist natürlich vom Teufel. Machen wir mal ein Beispiel. Ein Geschäftsmann, der seine Mitarbeiter schlecht behandelt. Gibt's das? Naja. Und am Anfang hat er natürlich ein schlechtes Gewissen. Das ist ja auch gut so. Also das Gewissen ist ja eine ganz wunderbare Sache, dass Gott uns mahnt. Ist eine wunderbare Einrichtung, wie so eine Alarmglocke Gottes. Ist was nicht in Ordnung. Es kann auch mal verstellt sein, diese Alarmglocke. Aber das Gewissen ist eine wunderbare Sache. Und wir sollten unser Gewissen nicht überfahren. Wenn wir das regelmäßig tun, wird es immer stiller und irgendwann verstummt es ganz. Also er weiß in der ersten Ebene sozusagen, das ist nicht in Ordnung. Aber er macht immer so weiter, er lässt es einfach treiben. Das ist halt heute so, ich muss ja irgendwann am Markt überleben, ich muss ja klarkommen. Und als drittes sagt er sich dann, das machen die Geschäftsleute so, unter Erfolg bestätigt ihn scheinbar. Gott segnet doch. Also kann er doch da nichts dagegen haben. Man kann auch im persönlichen Leben eine schiefe Ebene herunterrutschen. Das Wunderbare ist, es gibt keine Sündenbindung. Sie können die schiefe Ebene so weit runtergerutscht sein, wie Sie wollen, die Jesus nicht lösen kann. Es ist natürlich wunderbar, wenn man die Anfänge erkennt. Und wie wir letztes Mal beim Sendschreiben an die Gemeinde zu Pergamon gesagt haben, wäre den Anfängen, da ist noch so einfach, also einfach in Anführungszeichen. Und ich muss das in meinem eigenen Leben auch schmerzhaft schon feststellen. Wenn man Dinge geduldet hat und treiben lassen hat, was das für eine ungeheure Macht im Leben entfaltet und wie schwierig es ist. Wäre den Anfang. Das ist das einfach. Hör auf mich. Wäre den Anfang. Aber selbst dann, wenn man in die Ebene heruntergerutscht ist, das treiben lassen hat, vielleicht sogar massive Bindung schon hat, nie gibt es ein Hoffnungslos bei Jesus. Es gibt bei Jesus keine hoffnungslosen Fälle. Das Evangelium der vollen Gnade und Vergebung ist immer ausreichend für jedes Stadium, so tief man auch gerutscht sein mag. Im Epheserbrief haben wir das ganz wunderbare Wort, das ich immer wieder auch in der Seelsorge sage. Finsternis, die ins Licht gestellt wird, ist Licht. Mag es noch so dunkel sein in deinem Leben, vielleicht auch mit okkulten Bindungen, Hurerei, sonst irgendwas. Es gibt keine Finsternis, die nicht weichen muss, wenn das Licht Jesu ins Leben kommt. Alles, was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Und wir haben vor einigen Tagen so eine wunderbare Losung gehabt. So spricht der Herr alttestamentlich, dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar. So mag der ein oder andere sagen, wenn ich mich ehrlich vor Gott so betrachte, genauso ist. Unheilbar. Ich bin eigentlich genau genommen ein hoffnungsloser Fall, aber nicht bei Jesus. Da heißt es dann in Jeremia 30, einige Verse später, aber ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen. Der Prozess ist natürlich ungleich schwieriger herauszukommen, wenn man die schiefe Ebene schon wieder ein Stück weit heruntergerutscht ist. Ich denke, es gibt Leute, die haben sich zum Beispiel ans Lügen so gewohnt, dass sie das fast automatisch machen und gar nicht mehr merken. Ich rede von Christen. Da hat ja mal ein Pfarrer gesagt in der Ankündigung für den nächsten Sonntag, nächsten Sonntag möchte ich eine Predigt über das Lügen halten. Dann hat er der Gemeinde den Auftrag gegeben, sie solle alle Markus 17 in Vorbereitung auf die Predigt lesen. So. Am nächsten Sonntag geht der Pfarrer auf die Kanzel und sagt, wer hat Markus 17 gelesen? Und fast alle Hände gehen hoch. Antwort des Pfarrers, Markus 17 gibt's gar nicht in der Bibel. Und jetzt meine Predigt zum Thema Lügen. Schauen Sie, bei Pergamon haben wir gesehen, dass der Herr denen, die sich aufmachen, umzukehren, hören und gehorchen, für jeden kleinen Schritt die Manna-Stärkung verheißt, das Brot des Lebens, von dem, wie Trinker ja sagt, Manna ist Christus, Christus ist das Brot. Für jeden kleinen Schritt, den sie auf Jesus zumachen dürfen in seiner Kraft, bekommen sie Stärkung. Das Manna war ja das Brot des Volkes in der Wüste, in einer lebensfeindlichen Umgebung ermöglichte es dem Volk Israel zu überleben, nicht zu verhungern. Und da hat der Herr auch Wasser gegeben. Und jetzt im geistlichen Kampf, in dieser geistlich lebensfeindlichen Welt, auf dem Weg zum himmlischen Kanaan, zu Christus, gibt uns Christus Manna, verheißt uns Brot der Starken für jeden Gehorsamschritt. Und dann darf so eine Spirale einsetzen, wenn man umkehrt, wenn man hört und sagt, Herr, jetzt soll es anders werden, aber das kannst nur du schaffen. Ich habe es oft versucht, anders zu werden, aber ich kann es nicht, aber du vermagst. Dann darf man eine Spirale nach oben erleben. Eine geistliche Spannung, wie man gekräftigt wird und wie man auch, und das ist ein langer Prozess, je nachdem, wie tief man schon die schiefe Ebene heruntergerutscht ist, wie man erleben darf, dass man frei wird von der Bindung der Sünde. In einzelnen Punkten und auch generell weiterschreiten darf. Es geht nicht von heute auf morgen. Und umgekehrt darf man erleben, wenn man verharrt, wenn man duldet, wenn man es treiben lässt, wenn man ungehorsam ist, rutscht man in einer Spirale nach unten und wird schwächer und schwächer und die Bindung wird stärker und stärker. Das ist ein Prozess. Das Wunderbare ist, dass der Herr Jesus uns die Tür heute Morgen weit aufstößt, egal was ist in deinem Leben. Setz die Spirale nach oben in Gang durch den geistlichen Impuls. Komm zu mir und wir gehen gemeinsam weiter. Jeder Gehorsamschritt ist Mannerstärkung. Manchmal muss der Herr ja schweres Geschütz auffahren. Hier in Thyatira war es dieses Sendschreiben und der Herr hat auch massiv gesprochen. Ich habe ihr eine Zeit gegeben, damit sie umkehre. Doch sie will nicht von ihrer Hurerei umkehren. Der Herr hat gesprochen, ich weiß nicht wie. Vielleicht durch die Predigt, vielleicht in persönlichen Gesprächen, vielleicht durch Erlebnisse. Aber sie wollte auf das Wort nicht hören. Und dann hat Gott angefangen, auch mit Gericht zu ihr zu reden. Nun mögen Sie sagen, ach, das Wort Gericht, das gefällt mir aber gar nicht. Wir haben es doch mit dem Evangelium zu tun. Aber wir müssen Gericht nicht verstehen im Sinne von Verdammnis, sondern Gericht im Sinne von der Liebeseifer Gottes im Leben eines, der sich selbst zugrunde richtet. Der Liebeseifer Gottes im Leben eines, der sich selbst zugrunde richtet. Und da kann Gott massiv reden. Ich denke an einen Bruder, der selber im Nachhinein gesagt hat, ich war auf einem total schrägen Weg. Mein geistliches Leben war im Begriff, kaputt zu gehen. Und nicht nur mein geistliches Leben war beschädigt, sondern auch das meiner Familie. Und da hat ihn eine schwere Krankheit getroffen. Und das war für ihn das Fanal, das Signal Gottes in sein Leben. Also gell, bitte nicht sagen, da ist einer schwer krank, was muss der angestellt haben, was ist in seinem Leben. So rum geht die Gleichung nicht, das kann ganz unterschiedlich haben. Aber in dem Fall, durch das Zeugnis des Bruders selber, war es so, dass die Krankheit ihm sozusagen die Augen geöffnet hat. Es war ein Wake-up-Effekt. Gott redet manchmal durch Gericht auch in unser Leben, finanzieller Bankrott oder sonst etwas. Es ist immer besser, direkt auf Gottes Wort zu hören, als über Umwege. Dann kann es auch mal zu spät sein. Ich habe eine ganz lustige Geschichte gelesen vor einigen Tagen. Da ging es so ein bisschen drum, was in Hotels das Personal erlebt. Und da war ein reicher amerikanischer New Yorker Geschäftsmann, der in Berlin seine Unterkunft hatte. Und er stellte am Abend, nachdem er sich einquartiert hat, wahrscheinlich in ein vornehmes Hotel fest, dass irgendwie das warme Wasser nicht funktioniert. Und nun hat der gute Mann, statt direkt sich mit der Rezeption des Hotels in Verbindung zu setzen, seine Assistentin in New York angerufen. Und die New Yorker Assistentin hat sich gleich bemüht, aber hat das Londoner Reisebüro angerufen, über den sie dieses Hotel gebucht haben. Und das Londoner Reisebüro hat dann die Hotelrezeption in Berlin angerufen. Die haben versucht, den Mangel zu beheben und haben das Okay wieder zurückgegeben über London, über New York. Und die hat dann wieder ihren Chef in Berlin angerufen. Nur hat der bis dahin das Hotel verlassen. Das Hotel hat den Schaden behoben, aber der Mann war nicht mehr im Hotel. Besser zu hören als diese indirekten Wege. Und dann kann es auch mal zu spät sein. In Thyatira gab es diese Chance zur Umkehr. Es gab massives Reden Gottes. Ich habe ihr eine Zeit gegeben, damit sie umkehre. Doch sie will nicht von ihrer Hurerei umsehen. Sieh, ich werde sie auf ein Bett werfen. Wahrscheinlich ist es nicht das Totenbett, sondern das Krankenbett, das ja noch eine Chance zur Umkehr lässt. Und die mit ihr Ehebruch treiben, in große Drangsal bringen, wenn sie nicht von ihren Werken umsinnen. Und ihre, sinngemäß, geistlichen Kinder werde ich mit dem Tod töten. Wort des lebendigen Gottes. Wenn allerdings starrsinnig der Weg der Sünde und des Irrlehrens zum Schaden der gesamten Gemeinde weitergegangen wird, schreitet der Herr massiv ein. Wir haben das verschiedentlich im Neuen Testament. Auch bei Paulus, ich erinnere nur an den Hurer in Korinth. Aber immer geht es Gott um Heil, um Rettung. Immer sind seine Arme offen. Aber Gott kann sehr massiv reden, auch im Leben. Und wenn wir diesen Ephesus-Typ mit dem Thyatira-Typ gegenüberstellen, dann können wir Folgendes feststellen. Der Ephesus-Typ hat Konsequenz, aber wenig Liebe. Der Thyatira-Typ hat Liebe, aber keine Konsequenz. Man lässt in Liebe alles gewähren. Es ist irgendwie schon alles okay. Man ist tolerant, liberal. Man will auch nicht gern anecken, hat gesellschaftliches Ansehen und wirtschaftlichen Erfolg. Und selbst wenn in der Gemeinde Irrlehren gelehrt werden, Prophetinnen auftreten im Namen des Herrn, den Thyatira-Typ legt das alles nicht auf. Da kann die Gottessohnschaft angezweifelt werden, man kann Gottes Wort widersprechen, der Thyatira-Typ. Bleibt tolerant und liberal. Aber jetzt ganz wichtig, beide Typen können Gott nicht gefallen. Weder der Lehr- und Erkenntnis-strenge Epheser-Typ, der wenig Liebe hat, noch der schwach in der Gemeindezucht, aber noch so tolerante Thyatira-Typ. Beide können Gott nicht gefallen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Liebe und Wahrheit, Liebe und Konsequenz, das allein entspricht Gottes Willen. Schauen wir uns in der Therapieanweisung an, was der Herr nun sagt, wie es weitergehen kann. Es ist interessant, der Herr gibt überhaupt keinen Bußaufruf, keinen Aufruf zur Umkehr, sondern er spricht jetzt plötzlich innerhalb der Gemeinde eine treue Gruppe an. Ich gucke jetzt wieder über alle hinweg, ich möchte ja niemanden angucken. Also da, sagen wir mal, da saß irgendwo die Isabel-Fraktion. Und jetzt sagt der Herr, so bildlich gesprochen in seinem Schreiben, und euch anderen, es gab offensichtlich wahrscheinlich eine Minderheit in der Gemeinde, die diesen Abfallsweg nicht gegangen ist, die zu der Überwinderlinie gehört, weil sie sich an Jesus gehalten. Zu denen spricht er jetzt plötzlich. Hören wir mal, was der Herr sagt. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will keine andere Last auf euch werfen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Haltet fest, bis ich komme. Ich werfe keine andere Last auf euch. Haltet fest, bis ich komme. Schauen Sie, das ist ja die große Botschaft des Neuen Testaments. Er kam und er kommt. Er kam und er kommt. Jesus ist in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, sagt Paulus. Mich ja der Erste der Sünder. Aber er kommt wieder, um seine Regierung, sein Reich auch sichtbar aufzurichten. Pfarrer Rienecker hat ja versucht, herauszufinden, wie viele Mal das Neue Testament von der Wiederkunft Jesu spricht. Und er meint, er hätte über 300 direkte und indirekte Bezüge gefunden. Das ist die große Botschaft des Neuen Testaments. Jesus kam und er kommt wieder. Er kommt wieder. Wer weiß, wie bald. Und dann ist es so, dass die Gemeinde gesagt bekommt, halte fest, bis ich komme. In Glaube, in Hoffnung und in Liebe. Man kann ja nur wirklich durchhalten in schwerer Not, wenn man ein Hoffnungsgut hat. In den KZs und in den Kriegsgefangenenlagern, wo es so schrecklich zuging, da haben manche nur durchgehalten in der Hoffnung, ihre Familie einmal wiederzusehen. Wenn die Hoffnung gestorben ist, dann war's aus. Der Herr kommt wieder. Halte durch. Halte fest. Halte durch in deiner schwierigen Ehe. Halte fest. Halte durch in deinen schwierigen Gemeindeverhältnissen. Halte fest. Halte durch an der Hand Jesu in deinen schwierigen beruflichen Verhältnissen. Halte fest in deiner schwierigen Krankheit. Ich will keine andere Last, sagt der Herr, auf dich legen. Halte fest. Das Bleiben, Beharren und Festhalten hat in den Sendschreiben und in der ganzen Schrift ja eine große Bedeutung. Paulus sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und womit du betraut wurdest, an sein Glaubenskind rechter Art im 2. Timotheusbrief. Durchhalten durch Festhalten und Festhalten durch sich an Jesus halten und sich an Jesus halten, weil Jesus uns hält. Ich sage es noch einmal. Durchhalten durch Festhalten und Festhalten durch sich an Jesus halten und sich an Jesus halten, weil Jesus uns hält. Oder umgekehrt gesagt, weil Jesus uns festhält, können wir uns an ihn halten und so festhalten, durchhalten oder noch prägnanter, weil du gehalten wirst, kannst du festhalten. Weil Jesus uns hält, können wir festhalten. Professor Eckstein hat ja gern dieses Beispiel gehabt, wenn er mit seinem Opa als kleiner Junge, und ich sehe es ja bei unseren ganz Kleinen auch noch, unterwegs war, und der Vierjährige oder der Dreijährige die Hand des Großvaters genommen hat und der Großvater die Hand des kleinen Enkels hielt. Und dann kam eine schwierige Passage. Dann hielt doch nicht der Enkel den Opa, sondern der Opa den Enkel. Weil Jesus uns festhält, können wir festhalten. Und er hält. Und er hält dich fest. Halte fest, was du hast. Ich lege nichts anderes auf dich. Ich weiß um deine schwierige Situation. Ich weiß um die Irrlehren. Ich weiß um das, was in deiner Gemeinde ist, in deinem Leben. Halte fest. So wunderbar, dass Jesus ganz nah ist, dass er sich um uns kümmert. Tu, was ich dir sage, und es wird gut werden. Vertrau mir, glaube mir. Schauen Sie, wenn Sie mit dem Bergführer, was ich noch nie getan habe, aber in einer schwierigen Gletscherpassage unterwegs wäre, in großen Höhen, und dann kommt Nebel auf und die Dämmerung und Eisregen und Schnee, und man kann da ja umkommen, was mache ich? Ich halte mich ganz eng an den Bergführer und tue genau, was er sagt. Ist ja lebensgefährlich. Oder bei einer Massenepidemie, bei einer Seuche, da tue ich genau, was der Virologe sagt oder der Arzt. Und so kann man geistlich in einer ganz schwierigen Situation sein, sind wir alle mehr oder weniger in einer ganz schwierigen Situation. Wir sollten genau tun, was er sagt. Und ganz dicht bei Jesus bleiben. Halte fest, indem du dich an mir festhältst. Ich halte dich, ich trage dich durch. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Schauen wir uns noch ganz kurz die Überwinderverheißung an. Wer überwindet, bis ans Ende treu ist, indem er sich an den Überwinder Jesus hält, den durchtragen kann und meine Glaubenswerke bis zur Vollendung bewahrt, dem werde ich Vollmacht über die Nationen geben und er soll sie mit eiserner Keule hirten, wie man Töpfergefäße zertrümmert, wie ich es auch von meinem Vater erhalten habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was für eine wunderbare Verheißung. Wir haben jetzt nicht die Zeit, da noch drauf einzugehen groß, aber so viel. Es ist ja eine Identifizierung des erhöhten Christus aus seiner messianischen Verheißung im Psalm 2, wo der Vater ihm sagt, du sollst die ganze Welt regieren, alle Nationen. Du bist mein König, dich habe ich gesalbt, dich habe ich eingesetzt. Und dieses Wort wird jetzt zitiert und auf die Überwinder in Thyatira angewendet. Wer überwindet, der soll mit mir, und dann wird Psalm 2 zitiert. Er wird ergänzt durch den Heiligen Geist. Es soll auch das Hüten der Gemeinde, der Nationen dazukommen. Aber es ist die messianische Verheißung, es ist paulinische Höhe. Wer überwindet, wer an meiner Hand geht, wer hört, wer treu ist, der wird mit mir regieren, der wird mit mir herrschen. Ein Ausleger hat so wunderbar gesagt, wer das Heidnische heute besiegt, wird morgen über das Heidnische herrschen. Der Überwinder triumphiert zuletzt, die Weltmacht des Heidentums geht unter und mit ihr das heidnische Christentum. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist ihm heute sagt. Halte fest, was du hast, du kannst es, weil der Herr dich festhält. Amen. Soweit es Ihnen möglich ist, darf ich Sie bitten, sich zum Gebet zu erheben. Lieber Vater, wir danken dir für dein Reden. Du weißt, wie es in unserem Leben aussieht. Du weißt, wo wir auf eine schiefe Ebene geraten sind, wo wir uns mit den Dingen arrangiert haben, die dir nicht gefallen, wo wir Dinge dulden, ja, wo wir Dinge treiben lassen oder uns sogar schon an Dinge gewöhnt haben, die du nicht willst, die nicht gut für uns sind, die nicht gut für unsere Familie, für unsere Gemeinde, die nicht gut sind für deine Gesamtgemeinde. Hab du Dank, dass du immer wieder auch in unser Leben redest, dass du uns diese Dinge aufzeigst und dass dann deine Arme auch so weit offen sind und wir umkehren dürfen, dass du uns das Vermögen und die Kraft gibst, zu hören und umzukehren und in deine Arme zu laufen und Vergebung und Befreiung und Lösung zu erleben und an deiner Hand weiterzugehen. Hab du Dank, dass du uns hältst, hab du Dank, dass du uns durchdrehst, dass du uns das Manna gibst, das Brot des Himmels, dass du uns stärken und kräftigen willst am inneren Menschen. Und hab du auch Dank, dass wir eine Gemeinde, eine Gemeinschaft haben, in der wir uns gegenseitig korrigieren dürfen, aber auch Mut zusprechen dürfen auf dem Weg zu dir hin. Und hab du Dank, Herr Jesus, dass du dich über diese Welt erbarmt hast, dass dir das Elend dieser Welt und auch unser Elend nicht egal war und nicht egal ist und dass deine Liebe tätig geworden ist, dass du gekommen bist, um zu helfen, um zu retten, um heil zu machen. Und dass du wiederkommen wirst, um uns zu dir zu nehmen, um uns zu bergen. Und wiederkommen wirst, um dein Reich aufzurichten. Danke, dass wir nicht dem Gestern angehören, sondern dem Morgen. Und danke, dass wir das Morgenrot schon heraufleuchten sehen dürfen, der neuen Welt in dir. Und nun bitten wir dich, dass du mit uns auch in die kommende Woche gehst. Wir bitten dich, dass wir diese Woche an deiner Hand geborgen in dir erleben dürfen. Hab du Dank für deine Gnade, für deine Liebe und deine Freundlichkeit. Gepriesen seist du. Amen.